Erotik beispielsweise. Das ist wie der Unfall, wo man eigentlich nicht hinschauen möchte, aber man muss dann doch irgendwie hinschauen und es zieht förmlich seine Aufmerksamkeit auf sich. Toxische Männlichkeit, Boys will be Boys, die stehen am Grill, die raufen, die schlagen sich. Nein, so ist es eben heutzutage nicht mehr und man muss diese Rollenbilder ganz stark hinterfragen. Kann ich darüber mit den Menschen lachen oder lache ich hier gerade über jemanden? Ich kann Marken auch nur bestärken, mutig zu sein und zu provozieren, denn Beliebigkeit ist einfach der Untergang.
So, es ist Zeit für eine neue Folge One-on-One und wir knüpfen direkt an die letzte Folge. Da habe ich mich ja mit unserem Strategen Ralf Sieke über Behavioral Economics unterhalten und darüber, ja, wie leicht wir zu beeinflussen sind und wie geschickt und wirkungsvoll Marketing unsere psychologischen Mechanismen ausnutzen kann. Und genau daran wollen wir heute ein bisschen anknüpfen, denn mit großer Macht kommt große Verantwortung, das wissen wir spätestens seit Spider-Man. Die Frage ist, wie gehen wir als Agenturen ja verantwortungsvoll mit unserem Einfluss um? Der Trend zu werteorientierter Werbung und sogenanntem Purpose-Driven Marketing, der ist gerade unübersehbar und das nicht erst seit der Real Beauty-Kampagne von Dove zum Beispiel. Es ist so, dass Unternehmen gerade zunehmend erkennen, dass es nicht nur darum geht, Produkte zu verkaufen, sondern auch ja, einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft auszuüben und auch die Bedürfnisse marginalisierter Gruppen zu berücksichtigen. Wir fragen uns heute dazu, ist es überhaupt möglich, ethisch zu werben? Und wenn ja, wie? Wie sehen gute Beispiele aus? Wie sehen schlechte Beispiele aus? Und an welche Grenzen stoßen wir dabei eventuell? Und um diese ganze Geschichte durchzugehen, habe ich mir heute meinen Kollegen Christian Peters eingeladen. Hi Chris.
Hallo Till, hey, grüß dich.
Chris, was ist denn dein Job bei uns?
Also mein Job hier bei Territory am Standort in Köln ist die Strategieentwicklung. Dazu zählt beispielsweise die Entwicklung von Markenstrategien, Contentstrategien und natürlich auch alles, was da noch mit dran hängt. Also die Analyse von Mensch, Markt und Marke, das ist im Grunde immer so unser Vorgehen dabei. Und das führt dann letzten Endes zu eindeutigen Positionierungsstrategien beispielsweise, also Markenentwicklung und Gestaltung.
Inwiefern hast du in deinem Bereich mit Ethik und werteorientiertem Marketing zu tun?
Jetzt bei mir ganz speziell, wir kümmern uns ja im Wesentlichen um kommunikative Maßnahmen, um die Entwicklung von Content-Strategien beispielsweise jetzt in meinem Berufsfeld. Und da spielt das Thema Ethik, Moral natürlich auch immer eine gewisse Rolle. Da schlagen aber auch so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust. Das eine ist eben das Werberherz sozusagen und das andere ist das Herz als Papa. Ich bin Vater einer 5-jährigen Tochter und da merkt man natürlich relativ schnell, was Werbung auch beispielsweise bei Kindern bewirken kann. Und wir haben es ja auch in der letzten Folge mit Ralf Sieke zum Thema Verhaltensökonomie haben wir es ja auch gelernt, ne, dass wir in der Lage sind, mit bestimmten Mitteln und Instrumenten Menschen zu einem gewünschten Verhalten zu bringen. Und da kommt natürlich ganz schnell das Thema Ethik und Moral auch ins Spiel.
Würdest du sagen, dass in den letzten Jahren Werbung insgesamt eher ethischer und moralischer geworden ist oder eher nicht?
Also das kann man zum Teil sicher auch an den Zahlen ablesen. Wenn ich jetzt mal so aus der Strategenbrille heraus das ganze Thema betrachten würde, dann könnte ich jetzt sagen, die Zahlen, also die Bilanz der Beschwerden über Werbekampagnen beim Deutschen Werberat innerhalb der vergangenen Jahre hat deutlich abgenommen. Da lagen wir mal 2019 beispielsweise bei einer Zahl von rund 3.600 Beschwerdefällen, wo sich also ganz konkret von Menschen beschwert wurde über werbliche Maßnahmen, über Kampagnen. Und das hat aber auch von 2021 zu 2022 nochmal deutlich abgenommen. Also man sieht schon, dass zumindest die großen Marken deutlich sensibler geworden sind, dass sie natürlich auch Beratung an der Seite haben, so wie wir ja auch unsere Kunden nicht nur strategisch beraten, auch konzeptionell, das geht auch alles natürlich Hand in Hand. Und da scheint schon eine gewisse Sensibilität mittlerweile vorzuherrschen.
Interessant, weil also ich hätte jetzt Bauchgefühlsmäßig hätte ich jetzt gesagt, dass die Beschwerden zugenommen haben, weil die Gesellschaft quasi kritischer hinschaut und weil so tatsächlich mit hoher Aufmerksamkeit darauf ja geguckt wird, wie Marken kommunizieren. Von daher finde ich es überraschend, dass die Rügen zurückgegangen sind. Kannst du sagen, in welchem Themenbereich sich da hauptsächlich beschwert wird? Also wo wird am meisten Anstoß genommen?
Ja, also wir müssen erstmal unterscheiden zwischen der Einzelbeschwerde und der tatsächlichen Rüge, die dann am Ende ausgesprochen wird. Weil nicht jeder Fall, der jetzt gemeldet wird, dem Deutschen Werberat, wird auch automatisch abgemahnt oder gerügt. Da muss man also schon klar unterscheiden. Und da sind wir dann auch beim Thema, wie empfinde ich das denn als Individuum? Also löst das bei mir ein Gefühl aus, dass ich sage, ich muss das jetzt direkt melden? Oder ist das auch tatsächlich unter objektiven Bewertungskriterien eine Beschwerde wert, sozusagen?
Aha.
Und folgt dann daraus auch tatsächlich eine Rüge? Das ist in den deutlich wenigeren Fällen dann letzten Endes so, dass der Deutsche Werberat dann auch rügt oder sich für einen Stopp ausspricht der Werbung. Aber auf die Frage zurückzukommen, was wird am meisten gerügt oder am häufigsten, auch worüber beschweren sich die Menschen am ehesten, kann man eine relativ klare Tendenz feststellen, dass diskriminierende, frauenverachtende Werbung in erster Linie zu Abmahnungen und Rügen führt oder auch mal zu einem Werbestopp tatsächlich, wenn festgestellt wird, dass es sich tatsächlich um diffamierende, herabwertende oder auch sexistische Werbung handelt.
Woran glaubst du, liegt es?
Naja, also ich meine, das ist so ein bisschen des Pudels Kern. Wir versuchen ja immer irgendwie Aufmerksamkeit zu erzeugen. Ne? Das fordern unsere Kunden von uns ja letzten Endes auch. Die sagen, hey, wir wollen Reichweite beispielsweise oder wir wollen Aufmerksamkeit, gerade so im Upper Funnel. Und da gibt es natürlich Möglichkeiten, gerade wenn beispielsweise kein klarer USP kommuniziert werden kann, wenn man eher über das Kommunikationsprofil geht der Marke. Und wenn dann noch die Budgets relativ gering sind, da greift man dann gerne auch mal zu Mitteln, die dann am Ende auch zu einer Abmahnung oder zumindest zu einer Beschwerde führen können. Wir können mit verschiedenen Maßnahmen natürlich Aufmerksamkeit erzeugen, eine Kröberiel beispielsweise, das ist dann emotionale Aktivierung, physische Aktivierung und kognitive Aktivierung. Und wenn wir da bei der emotionalen Aktivierung sind, dann sind wir auch relativ schnell beim Thema Erotik beispielsweise.
Ja.
Das ist wie der Unfall, wo man eigentlich nicht hinschauen möchte, aber man muss dann doch irgendwie hinschauen und es zieht förmlich seine Aufmerksamkeit auf sich. Und das wollen sich natürlich auch viele irgendwie zunutze machen. Da gibt es diverse Beispiele. Oft, das zeigen die Zahlen des Deutschen Werberates, sind es eher die kleinen Unternehmen und auch die Kleinstunternehmen, die sich dann auch mal eine Beschwerde einfangen, weil sie eben auch nicht professionell begleitet werden, weil sie sich vielleicht auch gar keine Gedanken darum machen und das ja für überhaupt nicht verfänglich halten, es aber dann auch vielleicht aufgrund der erhöhten Sensibilität auf Unmut stößt da draußen und dann Beschwerde auslöst.
Mal ein bisschen gesamtgesellschaftlicher gesprochen, wieso glaubst du denn, dass dieser Bereich Ethik und Werteorientierung, werteorientiertes Marketing so wichtig geworden ist in den letzten Jahren?
Ja, also wir sehen da schon einen gewissen Trend, Stichwort Purpose Marketing, dass es Marken stärker dazu tendieren, eine Haltung einzunehmen und dass sie dann auch versuchen, sich klar zu positionieren zu einem bestimmten Thema oder beispielsweise auch einem Ereignis. Und auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass Konsumenten eine klare Haltung viel stärker einfordern mittlerweile. Und dass das Thema Value-Driven Marketing oder auch Purpose Marketing auch für die Unternehmen ein Riesenthema ist, weil sie sehen, dass dadurch eben Markenpräferenzen entstehen.
Und wieso ist es jetzt erst so? Ich meine, früher kann man ja sagen, dass es vielen großen Unternehmen war es relativ egal, ob ihre Werbung jetzt ethisch begründet, werteorientiert ist, in irgendeiner Form moralisch ist. Zumindest hat man den Eindruck, wenn man sich so noch Werbung der 80er und vielleicht auch 90er und so weiter anschaut. Was sind denn die Dynamiken dahinter, wieso das jetzt mittlerweile anders geworden ist? Und so auch die Beweggründe der Marken vielleicht?
Ich glaube, das liegt auch daran, dass es eine gewisse Werteverschiebung gab, natürlich in den vergangenen Jahren, dass man viel sensibler geworden ist. Wenn man es jetzt mal mit einem ganz negativ belegten Wort betiteln wollen würde, dann ist es das Stichwort Wokeness beispielsweise. Also, dass die Menschen einfach woke sind.
Wahrscheinlich ist es auch so, dass natürlich durch die sozialen Medien überhaupt Gruppen erstmal eine Stimme bekommen haben, die sie früher nicht hatten, ne? Oder früher nicht laut sein wollten, die sie auch äußern können. Und so treten sie ja quasi direkt auch in Kontakt mit den Marken. Und Marken sehen sich wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen im Zugzwang, auch darauf zu reagieren, oder?
Absolut. Der Aspekt, dass früher vor 30 Jahren im Grunde man die Wahl treffen musste als Werbetreibender zwischen: Schalte ich einen TV-Spot für viel Geld oder gehe ich ins Radio oder mache ich draußen out of home ein Plakat? Und da war natürlich die Öffentlichkeit oder die Maßnahme, die gefahren wurde, die war viel sichtbarer als das, was jetzt zum Teil ja auch auf einem Facebook-Kanal, Instagram, TikTok, BeReal, Twitter, was auch immer passiert. Nur mit dem Unterschied, dass mittlerweile die Menschen, die sich dann in den Kanälen bewegen, aufmerksamer geworden sind und dann darauf auch hinweisen, dass da was passiert.
Ich kann mich noch an eine Axe-Werbung erinnern, wo ein junger Mann am Strand steht und sich einsprüht mit Axe-Deo und dann kommen wie in so einer Art Zombie-Apokalypse-Szene Hunderte und Tausende Frauen auf ihn zugestürmt und es wirkt halt einfach, naja, die Frauen, muss man ehrlich sagen, in dieser Situation sind halt eine hirnlose Masse quasi, ne? Und da kann ich natürlich schon verstehen, dass das als herabwürdigend wahrgenommen wird. Ja, aber auch da, ich meine, ich würde jetzt mal denken, dass Frauen, die früher diesen Spot gesehen haben, ihn auch schon damals als herabwürdigend wahrgenommen haben, nur wahrscheinlich mit weniger Social Media und weniger Präsenz ihrer Themen in der Öffentlichkeit eben auch einfach nicht so wahrgenommen wurden und nicht gehört wurden, ne?
Total. Ich meine, dazwischen liegt das MeToo-Movement, dazwischen liegen ja mittlerweile auch ganz einfach fast 30 Jahre, also ja, 20, lass es 20 sein. Aber innerhalb dieser langen Zeitspanne hat sich einfach dieser Wertewandel ergeben. Und auch die Tatsache, dass wir sensibler geworden sind für solche Themen. Ganz klar.
Was erhoffen sich denn Marken davon, wenn sie diesen Weg Purpose-Driven Marketing gehen?
Naja, im Grunde das, was wir uns auf ganz individueller, persönlicher Ebene auch wünschen: Zuspruch, Empathie, Präferenz, so auf den oberen Funnelstufen sozusagen, natürlich auch Aufmerksamkeit. Da gibt es ja auch immer wieder Leuchttürme sozusagen, die das wahnsinnig gut und wahnsinnig richtig machen, die aber am anderen Ende auch nicht der Maßstab sein können. Das muss man auch ehrlich sagen. Also nicht immer kann man sich an einem Patagonia orientieren beispielsweise. Ne?
Lass uns doch mal Positivbeispiele und Negativbeispiele für Purpose-Driven Marketing ein bisschen anschauen. Ich habe so als Positivbeispiel für mich zumindest abgespeichert einerseits diese Dove Real Beauty Kampagne, wo einfach Frauenbilder anders gezeigt wurden, als sie bislang in der Werbung gezeigt wurden, die ich aber für mich, glaube ich, als wahnsinnig erfolgreich und wahnsinnig positiv und auch eigentlich als unangefochten wahrgenommen habe. Und auf der anderen Seite wäre sowas wie, das war vor, so mitten in der Black Lives Matter Bewegung, dieser Pepsi-Spot mit Kylie Jenner. Kannst du dich an den noch erinnern?
Ja, absolut.
Da ist ja, wurde ja die par excellence Influencerin It-Girl, die für sehr wenig steht, Kylie Jenner, in einem richtig absurden Spot. Wir sollten ihn nochmal unbedingt in die Shownotes fassen. Da wird quasi eine Demonstration gezeigt und sie gerät da aus Versehen rein und dann greift sie aus so einem vorbereiteten, gekühlten, eisgekühlten, so einer Pepsi-Bowl, so eine eisgekühlte Pepsi-Dose und dann gibt sie das einem Polizisten und natürlich wird danach sozusagen der Protest und die Andersartigkeit und die Togetherness gefeiert. Und das ist sowas von in die Hose gegangen, finde ich, sich da auf so eine Bewegung zu setzen. Aber Was ist denn der Unterschied zwischen diesen beiden Sachen? Wieso ist das eine gut und wieso schlägt das andere fehl?
Naja, also ich glaube, das ist eine Frage der Authentizität auf der einen Seite, vielleicht auch die Zusammenarbeit mit bestimmten Personen, Influencern, die ja eigentlich auch für Ehrlichkeit, für Transparenz, für Glaubwürdigkeit mal standen früher. Und manchmal ist auch gut gemeint nicht gut gemacht. Das ist das Problem, dass manche meinen es sogar irgendwie gut, aber haben das Ding nicht zu Ende gedacht. Dazu gehört ja mittlerweile auch wahnsinnig viel. Ne? Du musst abwägen ohne Ende. Das machen wir ja Strategen ja auch eigentlich sekündlich. Ne? Aber ich glaube, der Unterschied ist einfach, dass das eine besser durchdacht ist als das andere. Und dass es vielleicht auch ein bisschen ehrlicher gemeint ist.
Gibt es sowas wie Leitplanken, Leitgedanken, wie ich sowas angehen sollte, damit es gelingt?
Es gibt im Grunde 5 Säulen, auf denen das auch fußt. Das ist einmal die Empathie, die eine Marke mitbringen muss, um ein tieferes Verständnis zu entwickeln für die Bedürfnisse auch der eigenen Kunden oder vielleicht auch Prospecting Customers, also interessierten Menschen. Die Ehrlichkeit, dass natürlich, und da kann man ja auch ehrlich sein, und das Unternehmen ihren Absatz steigern wollen, das ist ja kein Geheimnis. Dass sie das mit dem Mittel der Kommunikation irgendwie auch vorantreiben wollen, auch das ist kein Geheimnis. Aber Manipulation darf eben nicht zu weit gehen. Und bei aller Manipulation, die durchaus auch legitim ist, muss man am Ende aber doch auch Ehrlichkeit beweisen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und vielleicht auch mal einen Fehler eingestehen. Das ist für noch viel wichtiger. Und das können viele Marken, glaube ich, nicht. Hinzugehen, zu sagen, wisst ihr was, wir haben einen Fehler gemacht. Und zwar ganz konkret auch den Fehler mal benennen, um dann eben es besser zu machen in Zukunft. Da ist Ehrlichkeit ein wichtiger Aspekt. Transparenz, also wirklich auch mal offen zu legen, wie geht man vor, mal einen Blick hinter die Kulissen zu gewähren und nicht Transparenz nach außen zu kommunizieren, dann aber Transparenz nicht zulassen. Das ist auch ein wichtiges Momentum. Versprechen einhalten. Ich glaube, das ist auch mitunter am wichtigsten, dass wenn ich was verspreche und sei es ein emotionaler Benefit oder auch der rationale Benefit, ne, egal, dann muss ich dieses Versprechen auch einhalten. Das haben wir oft auch beim Thema Nachhaltigkeit, dass da viel versprochen wird und aber am Ende doch zu wenig gemacht wird. Nachhaltigkeit ist eigentlich die 5. Säule, ne? Dass man, und Nachhaltigkeit, damit ist im Grunde auch ein holistischer Blick gemeint, also ganzheitlich. Soziale Nachhaltigkeit, ökologische Nachhaltigkeit, viele orientieren sich da an den ESG-Kriterien oder an den SDGs, den Sustainable Development Goals, dass sie sich eben daran zumindest orientieren und versuchen, eben auch Dinge zu verändern und besser zu machen.
Interessant, das waren quasi so die 5 Säulen des ethischen Marketings. Und wenn man das mal vergleicht, also wenn man jetzt, glaube ich, mal diese beiden Beispiele ranziehen würde, ne, dieser Pepsi-Spot mit Kylie Jenner und die Real Beauty-Kampagne von Dove, dann kann man, glaube ich, echt ganz gut ablesen, wie gut diese Säulen berücksichtigt und eingehalten wurden. Ich finde zum Beispiel, dass dieser erste Bereich Empathie halt unglaublich wichtig ist. Ich würde auch zum Beispiel sagen, dass Wokeness, was man ja fast gar nicht mehr unironisch sagen kann, diesen Begriff, dass man das ja eigentlich auch mit empathischer Kommunikation übersetzen kann, ne? Nicht verletzender, empathischer, wertschätzender Kommunikation übersetzen kann. Hast du noch ein gutes Beispiel, wo das gelungen ist, eine empathische, wertegeleitete Kommunikation für eine Marke zu machen?
Ja, das Video, das hat mich echt berührt, muss ich sagen. Das war Gillette Assisted Shaving. Da ging es um eine ganz besondere Zielgruppe, die sich nämlich nicht mehr selber rasieren kann, sondern die rasiert werden muss. Beispielsweise von den Kindern oder von einem Pfleger oder einer Pflegerin. Und Gillette hat wohl ganz besondere Klingen entwickelt, die eben am besten geeignet sind, jemand anderen zu rasieren. weil man da besonders sensibel vorgehen muss. Allein das ist ja schon ein Stück weit Empathie, die eine Marke zeigen kann. Ne? Mal zu hinterfragen, ja. Nicht immer rasiert man sich selber, sondern manche haben eben das Problem, dass sie sich selbst nicht mehr rasieren können. Und dabei brauchen sie Unterstützung. Und der Spot dazu, der war so berührend. Es war auch wahnsinnig intim. Ich zeige den Spot gerne auch meinen Studierenden mal. Ich bin noch an der Rheinischen Fachhochschule in Köln tätig. Und das ist auch so ein Beispiel. Manche Studierenden sagen sogar, boah, das kann ich mir fast nicht angucken. Das geht mir doch sehr nah. Und ich finde das sehr intim, was da passiert. Also es wird der Vater, der Sohn rasiert den Vater. Der Sohn ist aber auch schon so um die, ich würde schätzen, fast 60 oder zwischen 50 und 60. Und der Vater, der kann sich halt nicht mehr selber rasieren nach einem Herzinfarkt. Und er macht das total liebevoll und er nimmt sich wahnsinnig viel Zeit und die beiden lachen dabei und er sagt am Ende, ja, ich bin wahnsinnig glücklich, dass ich meinen Papa eigentlich noch rasieren darf, weil das bedeutet, dass er eben auch noch bei mir ist. Also ja, jetzt kann man auch sagen, okay, das ist emotionale Aktivierung, nur der emotionalen Aktivierung willen irgendwie, weil ich... Ja. auf die Tränendrüse drücken möchte, sagen wir mal, wie es ist. Aber es zeigt auch, dass da sehr viel Empathie dahinter steckt.
Gibt es denn aussagefähige Daten darüber, wie wirksam so eine Art von Marketing ist? Wie wirksam das ist, wenn ich empathisch bin, wenn ich werteorientiert bin, wenn ich eine Haltung zeige? Unterscheidet sich denn das in irgendeiner Form von sozusagen klassischer Werbung?
Was meinst du mit klassischer Werbung, Till?
Ja, also Werbung, die eben nicht sozusagen purpose-driven ist. Die, also zum Beispiel, ja, wenn Nike jetzt Colin Kaepernick nimmt, eine politisch höchst umstrittene Person, ja. So, ja. Oder wenn jetzt Gillette diesen Werbespot macht, The Best a Man Can Be, wo er auf Bullying und diese klassischen Männerbilder, toxische Männlichkeit eingeht. Gibt es dafür irgendeinen Beleg davon, dass sowas erfolgsversprechender ist für die Marke, dass diese Werbungen durchschlagskräftiger sind als Werbungen, die jetzt, sagen wir mal, produktfokussiert sind oder nur mit Witz arbeiten?
Das hängt natürlich ganz vom Ziel ab, was ich mir auch setze, auch als Marke. Und wenn wir jetzt mal, du hast ein tolles Beispiel genannt, The Best a Man Can Get von Gillette, weil sie ihren eigenen Claim, The Best a Man Can Be, ja hinterfragt haben und gesagt haben, auch im Zuge des MeToo-Movements, wie sieht das Männerbild, das Männlichkeitsbild denn heute eigentlich aus, auch nach MeToo? Sie haben ja ganz stark, sind ja ganz stark auf das Thema Toxic Masculinity gegangen, ne? Toxische Männlichkeit. Boys, we be boys, die stehen am Grill, die raufen, die schlagen sich. Nein, so ist es eben heutzutage nicht mehr. Und man muss diese Rollenbilder ganz stark hinterfragen. Und wir hinterfragen damit eigentlich auch unsere Markenidentität. Und da hat man wirklich auch den Impact mal gesehen, den so eine Maßnahme haben kann. Aber im negativen Sinne eigentlich. Es war toll gemacht und es war... auch wahnsinnig gut umgesetzt, aber, und das ist der Punkt, es haben Millionen Menschen unter diesem Video damals bei YouTube kommentiert, und zwar in sehr negativer Weise haben sie sich geäußert und sagten, P&G, Gillette, nie wieder. Und sie haben Videos gemacht, wie sie ihre Rasierer in den Müll schmeißen und den Rasierschaum irgendwie ins Waschbecken sprühen und die leeren Dosen wegschmeißen. Das hat zu einer wahnsinnigen, ja, schon zu einem enormen Shitstorm geführt eigentlich. Das Gute ist, Gillette hat sich ja nicht beirren lassen, sondern Gillette hat nochmal einen draufgesetzt danach, ist den Weg weitergegangen, weil sie ganz offensichtlich auch fest davon überzeugt sind, dass sich die Zeiten geändert haben. Was sie auf jeden Fall damit erreicht haben, ist die Aufmerksamkeit. So, die Aufmerksamkeit nicht nur für die Marke Gillette, sondern auch die Aufmerksamkeit für ein Thema, was einfach wichtig ist.
Würdest du denn sagen, dass man nicht mehr provokant sein kann in der Werbung, ohne jetzt hier so den alten weißen Mann irgendwie raushängen zu lassen? Aber es muss doch eigentlich trotzdem noch möglich sein, in irgendeiner Form provokant zu werben.
Klingt jetzt als vielleicht der größte Spielverderber, aber nee. Naja, manchmal sind Strategien ja auch Spielverderber, so ist das einfach. Liegt ein bisschen auch in der Natur. Aber auf der anderen Seite, ich bin ein Riesenfan auch von provokanter Werbung. Ich kann Marken auch nur bestärken, mutig zu sein und zu provozieren, denn Beliebigkeit, und das ist ja so ein bisschen auch die Gefahr, ist einfach der Untergang. Also wenn du beliebig wirst, dann verschwindest du irgendwann, dann spricht ja keiner mehr über dich. Das soll nicht heißen, dass man auf Teufel komm raus die Aufmerksamkeit auf sich ziehen muss. Aber es muss halt intelligent sein. Es muss irgendwie eine gewisse Markenpassung haben und es muss vielleicht auch mit dem Produkt im Zusammenhang stehen. Ist gerade ist es scalable, die wahnsinnig gute Headlines raushauen. Ne, wohin mit der Asche von deiner Oma. Das ist schon provokant, aber das lässt auch einen gewissen Interpretationsspielraum. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema, dass man Raum zur Interpretation lässt.
Ja, wobei ich jetzt sagen würde, bei wohin mit der Asche deiner Oma ist vielleicht ein kleines bisschen provokant, aber da frage ich mich, welche marginalisierte Gruppe wird da herabgewürdigt? Und ich glaube, das ist der Punkt. Ich glaube, damit tut man niemandem wirklich weh. Es ist halt ein bisschen pietätlos. Aber es ist ja, glaube ich, nicht so, dass dort sich eine Gruppe angegriffen fühlt.
Nein.
Oder? Und ist das vielleicht auch der Punkt des Anstoßes? Ich meine, es ist zwar ein bisschen ungehörig, aber ich glaube, es gibt keine Gruppe, die jetzt da auf die Barrikaden geht, weil sie sich marginalisiert fühlt dadurch.
Das ist richtig. Ne? Also wir sprechen jetzt nicht irgendwie über Herabwürdigung einer ganzen gesellschaftlichen Gruppe, sondern es sind tatsächlich vielleicht einzelne Individuen, die vielleicht gerade in dem Moment einen Verlust erlitten haben, die Oma ist gestorben.
Die Gruppe der Trauernden,
ja,
ne? Also
genau.
Könnte man vielleicht sagen, es ist Trauernden gegenüber.
Ja, oder
pietätlos und würdelos.
Ja, oder halt Menschen, die dem Tod vielleicht eine größere Bedeutung zumessen als ein, naja, wohin mit der Asche deiner Oma? So, die einfach vielleicht auch religiöse Menschen, ne? Das könnte schon auch eine Gruppierung sein, wo man sagt, die gehen mit dem Thema Tod in einer anderen Art und Weise um und empfinden das unter Umständen als pietätlos. Das ist genauso mit religiösen Symbolen und Motiven. Ne? Die werden auch hin und wieder gerne mal in der Werbung genutzt. Axe hat's gemacht mit den gefallenen Engeln.
Aha.
Wenn dann nicht auch der Vorwurf des Sexismus irgendwie laut werden könnte, dann könnte man aber auch sagen, hey, das ist blasphemisch. Und damit würde auch eine ganze Gruppe von Menschen eigentlich irgendwie, also provoziert mindestens.
Aha. Aber ja, also das fand ich jetzt auch gerade ganz augenöffnend, weil mir es erst nicht aufgefallen ist, wie empathielos es bestimmten Menschen gegenüber ist. Und das ist ja, glaube ich, auch das Unterscheidungsmerkmal. Wenn ich mir vorher Gedanken mache, wen könnte ich verletzen oder andersrum positiv gedacht, wie kann ich empathisch sein gegenüber möglichst vielen Menschen und die ansprechen, dann komme ich, glaube ich, automatisch dazu, dass meine Kommunikation auch, sagen wir mal, ehrlicher, tiefer, empathischer und ernst gemeinter ist. Ich glaube, anders geht es gar nicht, wenn ich dann werteorientiertes Marketing machen will.
Absolut. Also nochmal vielleicht auch zurück zur Frage, darf Werbung überhaupt noch provozieren oder dürfen Marken und Unternehmen überhaupt noch provozieren? Ja, das sollen sie im Grunde ja auch. Ein wichtiger Indikator, wenn wir nicht jetzt diese fünf Säulen nehmen irgendwie des ethischen Marketings, ist ganz sicher, kann ich darüber mit den Menschen lachen oder lache ich hier gerade über jemanden? Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und wenn man sich beispielsweise die Astra-Motive anschaut oder auch BVG, das sind nochmal so zwei Beispiele, die trauen sich ja auch relativ viel. Ne? BVG, ich erinnere noch sehr gut das Motiv, wer schwarz fährt, muss Eier haben. Und es ging ganz offensichtlich um Transsexuelle. Und da könnte man auch hingehen und könnte sagen, hey, das ist aber diffamierend. Aber das ist so gestaltet, dass man ganz klar erkennen kann, die sind vollkommen okay damit. Die lachen auch darüber und die finden das irgendwie auch lustig. Das ist ähnlich wie bei wie bei Astra. Ich kriege es leider nicht mehr so ganz zusammen. Es war eine Frau, die im Rollstuhl sitzt, also eine körperliche Beeinträchtigung hat. Und so nach dem Motto, hier kommt der Spaß ins Rollen oder so, irgendwo in der Bar. Und ich kriege es leider nicht mehr zusammen von der Headline.
Es ist halt inkludierend, auch immer mit der Line drunter, was dagegen, was ja sozusagen immer die Perspektive der Betroffenen
angeht. Exakt.
Es werden ja immer Bilder von Betroffenen gezeigt und es wird immer die Perspektive der Betroffenen eingenommen und die bestärkt. Es wird ja immer gesagt, wir sind so, hast du was dagegen? Und das ist ja inkludierend im Gegensatz zu herabwürdigend.
Total. Und das beherrschen so Marken wie Astra, BVG beispielsweise, beherrschen das wahnsinnig gut.
Okay, jetzt haben wir so ein bisschen, fand ich auch sehr erhellend, die fünf Säulen des ethischen Marketings mal durchgenommen. Finde ich echt eine ganz gute Leitplanken. Es gibt aber auch noch andere Bereiche der Ethik, die wir berücksichtigen müssen. Es gibt ja nicht nur Werbeinhalte, sondern auch Kanäle und Plattformen, bei denen ethische Überlegungen eine Rolle spielen. Zum Beispiel Pornografie. Da ist es ja gerade so, dass so im Zuge von Sexpositivismus quasi Pornografie salonfähig geworden ist. Gleichzeitig sind die Plattformen ja größtenteils echt immer noch kritisch zu bewerten und kümmern sich nicht sehr gut um ihre Inhalte, mal vorsichtig gesagt. Ist denn dieser Bereich Porno-Plattform einer, den auch seriöse Werbeagenturen mittlerweile bespielen können?
Wie sagt man so schön, the Internet is for porn. Ne? Ich habe jetzt keine Zahl dazu. Pornhub hat ja immer so seine jährlichen Statistiken und wenn man sich die anschaut, das ist einfach unfassbar, welche Datenmengen auch übertragen werden. Und das ist natürlich ein Riesenthema und damit erreiche ich auch viele Menschen. Also wenn es um das Thema Aufmerksamkeit geht, dann ist sowas natürlich auch ganz klar ein Kanal, wo man sagen kann, hey, damit erreichst du schon relativ viele Menschen, wenn wir ehrlich sind. Aber du hast vollkommen recht. Es gibt Plattformen natürlich, bei denen muss man ganz klar hinterfragen, ist dieses Modell, was dahinter steckt, ist auch das Unternehmen, agiert das ethisch korrekt, moralisch korrekt? Und kann ich es mir als Marke erlauben, mich auf so einer Plattform zu bewegen? Auf der anderen Seite ist es ja nicht nur Pornhub. Also ne, Pornografie ist jetzt ein spezielles Thema, was auch in der Werbung schon hin und wieder mal genutzt wird. Also man muss jetzt nicht denken, dass Pornografie so gar kein Thema in der Werbung wäre. Wir hatten es bei der Techniker-Krankenkasse beispielsweise, der Life-Saving-Handjob. Es war auch eine wahnsinnig gut gemeinte Kampagne, die aber leider nicht gut umgesetzt war. Das muss man ehrlich so sagen. Man hätte sie toll machen können, aber es war von der Aufbereitung her einfach wie ganz klassische, herabwürdigende Pornografie. Und da hat sich halt die Welt auch weiter gedreht. Du hast es gerade schon gesagt, eine ethisch korrekte Pornos, der Feminismus in Anführungszeichen, der auch Einzug erhalten hat. Pornos, die im Grunde auch für Frauen produziert werden. Ist mittlerweile ein Riesenmarkt. Wir gehen auch viel offener mittlerweile zum Glück mit dem Thema um, muss man ehrlicherweise sagen. Aber wenn du jetzt sagst, man muss die Plattform betrachten, da muss man natürlich auch hinterfragen, wie verhalten sich Plattformen wie Twitter oder wie verhält sich eine Plattform wie Meta, ne, mit Instagram und Facebook und dem Umgang mit den Daten und so. Ne? Ist das auch ethisch, moralisch korrekt? Ich habe da keine eindeutige Antwort, glaube ich, drauf. Ich glaube schon, also Pornhub im Speziellen hat ja in der Regel in regelmäßigen Abständen auch eigene Kampagnen, die einem höheren Ziel dienen. Beispielsweise gab es mal, ich glaube, Be Sexual und Be mit Doppel-E und es ging eben um die Rettung der Wildbienen. Und es liefen eigentlich nur Blumenvideos und Bienenvideos auf dieser Landingpage, die sie geschaffen haben für den Kampagnenzeitraum. Und für jeden View gab es dann auch einen Betrag, der gespendet wurde und womit eben zur Rettung der Bienen beigetragen werden sollte. Da passiert auch schon echt viel. Und klar, man kommt hin und wieder auch mal in die Versuchung, wenn es denn passt, also ne, wie gesagt, immer eine gewisse Markenpassung muss schon vorhanden sein, auch so eine Plattform mal ins Gespräch zu bringen bei einem Kunden und zu sagen, du, wir haben eine Idee und eigentlich würde das wirklich gut passen.
Zum Themenkomplex Techniker, Krankenkasse und Lifesaving Handjob, da spielt auch dieses Thema Ernsthaftigkeit, Transparenz, Empathie und auch so Dauerhaftigkeit eine Rolle, denn das war ja nicht der einzige Spot, den die gemacht haben, sondern es ist eine ganze Kampagne, die My Porn Me heißt, wo es tatsächlich auch darum geht, wie geht man mit diesem Thema um, was ist gesund, wie sind Körperbilder zu betrachten und eben auch ganz viele Gesundheitsthemen rund um dieses Thema Sexualität und Pornografie, die dann auf so einem ganzen, in so einer ganzen Kampagne, in so einem ganzen Content-Hub abgelegt wurden. Und was du ja gesagt hast, was schade war, weil der Hintergrund dieser Kampagne, dieses Lifesaving Handjobs, ja eigentlich gut gedacht war, nur sozusagen die Umsetzung dummerweise leider doch schon ein bisschen herabwürdigend war. Das gehört aber, glaube ich, dazu, wenn man das Bild komplett betrachten will. Wir verlinken die Debatte darum und auch diese Landingpage My Porn Me der Techniker Krankenkasse einmal in den Shownotes.
Aber du, es gibt halt mittlerweile auch ganz andere Plattformen, fernab von Pornhub und Co., die mit dem Thema Lust und Sexualität, Pornografie, Erotografie nochmal ganz anders umgehen. Ne? Also eine Plattform wie Cheeks zum Beispiel oder auch Fantasy, wo es um auch Audioinhalte geht. Ne? Ich meine, wir machen hier auch einen Podcast. Entstehen da draus natürlich Plattformen, die mit das Thema nochmal ganz anders aufladen. Ne? Und bei Cheeks geht es vielmehr um auch ne, Natürlichkeit, Body Positivity, Sexpositivität, um Sexualität auf Augenhöhe, Gleichberechtigung und, und. Und ich glaube, wenn man als Marke eine gute Idee hat und die Markenpassung vorhanden ist, dann ist so eine Plattform sicher nicht das Schlechteste, weil man kann ja beidseitig auch davon profitieren. Weil die Menschen rennen Pornhub ja immer noch die Bude ein, obwohl das Geschäftsgebaren an manchen Stellen, das zeigt die Netflix-Dokumentation ja gerade, die aktuell läuft, auch relativ eindringlich, dass das vielleicht jetzt aus ethisch-moralischen Gründen nicht die beste Werbeplattform ist. So, und da gibt es aber mittlerweile auch Alternativen zu, die deutlich unbedenklicher sind.
Gut, jetzt haben wir einen sehr, sehr großen Bogen geschlagen, eine große Reise durch die Welt des ethischen Marketings. Wenn sich unsere Hörer vielleicht noch ein bisschen rein vertiefen wollen, noch ein paar Impulse aufsaugen sollen, was würdest du ihnen empfehlen? Hast du ein paar Lese-, Hör-, Guck-Tipps dabei, die du unseren Hörern noch mitgeben kannst in dem Themenbereich?
Also ich glaube, es ist total hilfreich und auch spannend, sich mal so die Grundregeln, also den Werbekodex anzuschauen. Den gibt es auf werberat.de. Da kann man einfach auch mal genauer reinschauen in die einzelnen Bereiche, die bei der man ein erhöhtes Maß an Sensibilität mitbringen sollte, sage ich mal so. Dann lohnt es sich natürlich auch immer mal, sich Werbung anzuschauen, die die Grenzen überschreitet, um einfach ein Verständnis oder ein Gefühl dafür zu bekommen, was geht denn eigentlich, was geht nicht. Und ich empfehle, das werden wir sicher auch mal verlinken, den Beitrag von Caroline Kibikus, Pussyterror TV, zum Thema sexistische Werbung. Ein grandioses Stück irgendwie gefühlt, das wahnsinnig lustig ist, aber manchmal bleibt einem auch das Lachen im Hals stecken, wenn man so denkt, ey, das kann doch nicht sein. Also das war wer macht sowas? Das ist ein schöner Ritt durch in erster Linie Handwerksbetriebe und ihre werblichen Maßnahmen, ihre Werbemaßnahmen, das ist sehr schön. Natürlich die ganzen Spots, über die wir hier auch während unseres Podcasts gesprochen haben. Ne? Also egal, ob das Like a Girl ist, ob das Real Beauty ist von Dove oder auch Gillette, The Best a Man Can Get. Genauso wie natürlich Gillette Assisted Shaving. Wenn es um Purpose-Driven Marketing geht, da sollte man ganz sicher auch nochmal reinschauen. Ich glaube, das ist auch ganz gute Unterhaltung.
Okay, herzlichen Dank, Chris, hier fürs Mitmachen. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit. Wie gesagt, die ganzen Links und angesprochenen Kampagnen und Hintergründe, die findet ihr wie immer in den Shownotes im Beschreibungstext eurer Podcast-Player. Da schaut dann bitte gerne nochmal rein, lest euch das durch, klickt auf Links und wenn ihr schon mal da seid, dann abonniert doch einfach bei dieser Gelegenheit diesen Podcast gleich. Lasst uns ein Like da, eine Empfehlung und so weiter. Und wir hören uns dann wieder in 2 Wochen mit dem nächsten spannenden Thema. Bis dahin, macht's gut und tschüss.